Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt finden wir im Buch der Psalmen, Psalm 1. Und bevor wir uns das genau angucken, werde ich uns Gottes Wort lesen, Psalm 1, Abvers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Engländer John Newton war sein ganzes Leben auf der Suche nach dem wahren Glück. Geboren wurde er 1725 in London. Sein Vater war Seefahrer von Beruf und schon als Kind durfte er mit seinem Vater auf Seereisen mitgehen. Und diese Suche, die brachte ihn um die ganze Welt. Gerade erwachsen geworden, wollte er dann selbst zur See fahren und sein Plan war, auf einer Zuckerrohrfarm in Jamaika zu arbeiten, dort ein bisschen Geld zu verdienen und dort das wahre Glück zu finden. Das Problem war nur, unterwegs wurde er aufgegriffen und zwangsweise zum Soldaten gemacht. Er hatte keine Lust darauf, Soldat zu sein, also versuchte er zu desertieren und wurde zu 350 Peitschenhieben verurteilt. Und auf dem Schiff, wo er dann eingesperrt wurde, da überlegte er sich, ob er eher sich selbst umbringen soll oder den Kapitän. Anschließend, nachdem er dann wieder freigelassen wurde, arbeitete er für einen Sklavenhändler. Aber irgendwann ging auch das schief und er wurde selbst als Sklave verkauft und dann nur befreit, weil sein Vater seine Beziehungen spielen ließ und es irgendwie gelang, John Newton wieder freizukriegen. John Newton war auf der ganzen Welt unterwegs. Er suchte das wahre Glück und er hat es erstmal nirgends gefunden. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wo suchst du dein wahres Glück? Ja, Menschen geben ja völlig unterschiedliche Antworten auf die Fragen, wo wirkliches, wo wahres Glück zu finden ist. In einer Welt, wo es so viel Unglück gibt, suchen ja alle Menschen nach wahrem Glück, aber Menschen geben darauf völlig unterschiedliche Antworten. Manche sagen, wir finden es im Geld. Andere sagen, ich brauche Erfolg, um das wahre Glück zu finden. Andere sagen, mir reicht schon eine intakte Beziehung und eine glückliche Familie. Andere sagen, wenn ich nur gesund bin, wenn ich nur gesund bin, dann bin ich glücklich. Für andere ist Sport der Weg zu wahrem Glück, für wieder andere Unterhaltung. Die Antworten sind völlig unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber eine Sache haben alle Menschen zu allen Zeiten gemeinsam. Jeder Mensch, ausnahmslos jeder Mensch, ist auf der Suche nach dem wahren Glück. Oder andersrum formuliert, es gab noch niemals in dieser Welt irgendeinen Menschen, der nicht auf der Suche nach dem wahren Glück gewesen wäre. Und dann begegnen wir als Menschen bei dieser Suche diesem ganzen Dickicht von Antworten auf die Frage nach dem wahren Glück. Und Psalm 1 gibt uns die Antwort. Es ist die Antwort von jemandem, der es wissen muss. Es ist die Antwort von Gott. Denn Gott selbst verkörpert das wahre Glück. Und Gott selbst hat die Sehnsucht nach dem wahren Glück uns allen ins Herz gelegt. Und wie gesagt, in Psalm 1 sagt er uns in seinem Wort, wie wir es finden. Und das ist unser Thema für heute Morgen, auf dem Weg zu wahrem Glück. Und ich habe drei Punkte. Erstens, nur ein Weg zu wahrem Glück. Zweitens, der Wegbereiter wahren Glücks. Und drittens, dein Weg zu wahrem Glück. Ein Thema ist auf dem Weg zu wahrem Glück, nur ein Weg zu wahrem Glück, der Wegbereiter wahren Glücks und dein Weg zu wahrem Glück. Wenn wir jetzt in den Psalm reingucken, sehen wir, dass der Psalm in der Schlachterübersetzung und auch in der Lutherübersetzung mit den Worten beginnt, wohl dem Mann. Das ist nicht falsch übersetzt, aber Hand aufs Herz, darunter kann man sich doch relativ wenig vorstellen. Wir sagen ja heute eher selten, wohl dem. Besser sind hier die Elberfelder Übersetzung, sie übersetzt glücklich der Mann. Und noch besser trifft es die neue Genfer Übersetzung, die sagt, glücklich zu preisen ist wer. Das erste Wort der Psalmen wurde später in der griechischen Übersetzung mit demselben Wort übersetzt, das Jesus benutzt am Anfang seiner Seligpreisung, die wir vorhin gelesen haben. Ja, da wird es immer übersetzt mit glücklich, glückselig, selig. Oder andersherum formuliert, als Jesus seinem Volk die Seligpreisung gegeben hat, glückselig, glücklich seid ihr, da hat er vermutlich hier auf Psalm 1 angespielt. Aber wer ist jetzt der, der glücklich zu preisen ist? Darum geht es im Rest von Psalm 1. Und wir erfahren dort, dass es von all den vielen Wegen, die wir in diesem Leben gehen können, um das wahre Glück zu finden, nur einen einzigen gibt, nur einen Weg gibt, der wirklich dorthin führt. Und das ist mein erster Punkt, nur ein Weg zu wahrem Glück. Wir begegnen in diesem Psalm zwei Personen. Es sind jetzt keine echten Personen, deswegen haben sie auch keinen Namen, aber es sind Typen von Menschen. Typen von Menschen, die auf der Suche nach dem wahren Glück sind. Und ich nenne sie heute in dieser Predigt einfach Person A und Person B. Und einfach gesagt, Person A lebt nach Gottes Geboten und Person B lebt gegen Gottes Gebot. Und wir begleiten jetzt einfach mal in einem Schnelldurchgang Person A und Person B durch diesen Psalm. Wenn ihr noch eure Bibeln aufgeschlagen habt, könnt ihr noch mal mit reinschauen. Da lesen wir in Vers 1a, glücklich zu preisen ist Person A, die nicht gegen Gottes Gesetz lebt, wie es Person B tut, sondern Vers 2, die stattdessen nach Gottes Geboten lebt. Und dann in Vers 3 lesen wir, diese Person bringt dann auch Frucht. Person B steht jetzt aber im Gegensatz dazu. Wir lesen in Vers 4, dass sie keine Frucht bringt und sie deswegen auch gerichtet wird. Vers 5. Und Vers 6 ist dann sozusagen die Zusammenfassung. Dort lernen wir, Person A wird bei Gott das wahre Glück finden und der Weg von Person B führt ins bittere Unglück. Ja, was wir in diesem Psalm hier haben, ist der größtmögliche Kontrast. Person A und Person B gehen völlig unterschiedliche Wege. Sie werden ganz stark gegenübergestellt. Auf der einen Seite haben wir den Gerechten, den Vorbildlichen, und auf der anderen Seite den Ungerechten, den man sich auf gar keinen Fall zum Vorbild nehmen sollte. Hier der, der Frucht bringt und ewiges Leben hat, da derjenige, der verurteilt wird. Wir könnten sagen schwarz und weiß. Zwei Wege werden uns hier vorgestellt, wie man sein Leben leben kann. Der Weg zum Glück und der Weg ins Unglück. Und wisst ihr, was das Schockierende und das Überraschende ist? Es gibt zunächst einmal in diesem Psalm nur diese beiden Wege. Der Psalmist ist überzeugt, entweder so oder so. Eine dritte Möglichkeit lässt uns der Psalm nicht offen. Ja, das ist ein Stück weit, wie wenn man auf einer Wanderung unterwegs ist oder mit einem Fahrrad und man kommt an eine T-Kreuzung. Also der Weg geht und dann endet der und es geht nur rechts oder links weiter. Ja, geradeaus funktioniert nicht. Man kann entweder nur rechts oder links. Der Psalm sagt uns, entweder du lebst vollkommen richtig oder eben nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit, keinen Weg dazwischen. Und das gefällt uns nicht. Das möchte im Grunde niemand von uns hören. Warum ist das so? Das ist so aus zwei Gründen. Und diese Gründe lauten, wir lieben das Mittelmaß und wir leben das Mittelmaß. Wir lieben das Mittelmaß und wir leben das Mittelmaß. Erstens, wir lieben das Mittelmaß. Ja, wenn wir uns Filme anschauen, dann sind das immer gute Anzeichen dafür, wie unsere Welt, wie unsere Kultur, wie unsere Gesellschaft tickt, wie sie funktioniert, wie sie denkt. Und seit einigen Jahrzehnten leben wir in einer Welt, die zunehmend das moralische Mittelmaß liebt. Ja, wenn ihr mal alte Filme anschaut, dann werdet ihr meistens feststellen, es gibt einfach die Guten und es gibt die Bösen und die sind im Kampf miteinander und am Ende gewinnen meistens die Guten. Aber es ist immer relativ klar, ob ein Charakter gut oder böse ist. Aber seit einigen Jahrzehnten ist es zunehmend bei uns anders. Da haben wir Charaktere, die das Mittelmaß verkörpern. Ein gutes Beispiel ist der Tatortkommissar Schimanski. Ich weiß nicht, ob sich die Älteren noch erinnern. Der Schauspieler ist vor einigen Jahren gestorben, der ihn gespielt hat, Götz George. Und obwohl jetzt die Folgen schon älter sind und der Schauspieler auch schon tot ist, selbst wenn man heute die Menschen fragt, wer ist der beliebteste Tatortkommissar aller Zeiten, sagen sie Schimanski. Wer war dieser Schimanski? Auf Wikipedia lesen wir über ihn. Der Hauptkommissar Schimanski markierte eine Wende in der Reihe der geradlinigen Tatortkommissare. Zum ersten Mal wurde ein Kriminalbeamter gezeigt, der keinen Tagesrhythmus hatte, der fluchte, prügelte, mehr als in Maßen Alkohol trank, Currywurst zum Grundnahrungsmittel machte und seine Frauengeschichten ohne Hemmungen offenlegte. Zitat Ende. Ja, waren vorher die Tatortkommissare moralische Vorbilder, also die Guten, die für das Gute kämpften und die Bösen dann einsperrten? War Schimanski gerade dadurch so beliebt, weil er irgendwo zwischen Gut und Böse stand? Ja, und wir sehen daran, es ist ein Beispiel für viele Filme, die ich nennen könnte, dass wir in unserer Gesellschaft das moralische Mittelmaß lieben. Und das Problem ist, wir sehen im Psalm 1, dafür lässt dieser Psalm keinen Raum, entweder so oder so. Es gibt bei dem allen noch ein viel größeres Problem, denn wir lieben nicht nur das moralische Mittelmaß, wir leben es auch. Ja, wenn ich dich frage, bist du böse? Und würden die meisten Menschen, auch Christen, doch irgendwie intuitiv so mal sowas sagen wie, ja, ja, manchmal schon. Aber eigentlich bin ich ganz nett. Das ist doch, was wir von uns selbst glauben, oder? Oder die Frage andersrum, wenn ich dich frage, bist du gut? Ja, würdest du vermutlich sagen, ja, nicht wirklich richtig gut, aber wirklich schlecht auch nicht. Ich bin halt so anständig, weißt du, ich bin anständig, so mittelmäßig. Aber wisst ihr, das Problem ist, in diesem Psalm gibt's das nicht. Es gibt kein mittelmäßig. Es gibt nur zwei Wege. Es gibt nur Person A oder Person B. Nichts dazwischen. Und wenn du jetzt dein Leben anschaust und dich da einsortieren müsstest, wo würdest du dich einsortieren? Bei Person A oder bei Person B? Das ist gar nicht so leicht, oder? Dieses Problem gibt es schon in der Bibel. Ja, da haben wir Abraham. Ja, das ist der Freund Gottes. Der Vater des Glaubens. Und er erzählt gleich zweimal fremden Königen, dass seine Frau eigentlich seine Schwester ist. Um keinen Ärger zu bekommen, bekommt dann aber viel mehr Ärger. Und als er findet, dass Gott mit seinen Verheißungen zu lange braucht, nimmt er sich kurzerhand seine Magd zur Frau, um Gott bei seinen Verheißungen auf die Sprünge zu helfen. Ja, oder da ist Mose, von dem die Bibel sagt, der sanftmütigste Mensch auf Erden, der Befreier des Volkes Israel. Der hatte einen Mord auf dem Gewissen, der vertraute Gott manchmal, manchmal aber auch nicht. Und weil er dann wiederholt versagt hatte, durfte er nicht in das verheißene Land gehen. Ja, da ist König David, von dem die Bibel sagt, das ist der Mann nach Gottes eigenem Herzen, der viele Psalmen gedichtet hat, der weise König. Aber das war er auch. Ein unfähiger Vater, ein Ehebrecher, ein Mörder. Wo reihen sich diese Menschen ein? Person A oder Person B? Und wo ordnest du dich ein? Wisst ihr, die harte Wahrheit ist, wenn die ganze Bibel nur aus Psalm 1 bestehen würde, dann gäbe es für keinen von uns irgendeine Hoffnung. Und vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere, okay, aber wisst ihr, was gut ist? Psalm 1 steht ja im Alten Testament. Zum Glück gibt es ja das Neue und da ist ja dann glücklicherweise alles anders. Aber wisst ihr was? Das Neue Testament nimmt nichts von Gottes Anspruch zurück. Zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 48 in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, also perfekt sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommen sollen wir sein, perfekt, nicht irgendwie mittelgut. Und ebenfalls in der Bergpredigt lesen wir die Geschichte mit dem breiten Weg, der ins Verderben führt, und dem schmalen Weg, der zur Rettung führt. Und auch hier gibt es keinen dritten Mittelweg. Es gibt nur schwarz und weiß. Ich denke, ihr habt gemerkt, wenn ihr ehrlich zu euch seid, keiner von uns ist zunächst mal Person A. Egal, was du versuchst, egal, wie sehr du dich anstrengst. Und deswegen müssen wir in dieser Predigt einen Umweg nehmen, um zu verstehen, wie wir den Weg von Person A gehen können. Diesen Weg zu wahrem Glück. Und die Antwort, die uns die Bibel gibt, ist, du brauchst dafür einen Wegbereiter. Anders formuliert, du brauchst jemanden, der diesen Weg für dich geht, der für dich Person A wird und dann den Weg für dich geht und für dich frei macht. Und dieser Weg ist niemand anderes als Jesus. Ein zweiter Punkt, der Wegbereiter waren Glücks. Das ist der Grund, warum Jesus für das Verständnis von Psalmen nötig ist, in denen er gar nicht erwähnt wird. Das gilt ganz besonders gleich für den ersten Psalm. Denn er ist der einzige Mensch, der je gelebt hat, der wirklich zu 100% Person A ist. Ja, wir sind ja ganz schnell dabei zu sagen, okay, du glaubst an Jesus. Dann fragt dich vielleicht jemand, ja, was bedeutet das, dass du an Jesus glaubst? Und dann sagen wir schnell, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Und das stimmt ja auch. Aber weißt du was, das ist längst nicht alles, was Jesus für dich getan hat. Er lebte auch ein Leben hier auf der Erde, das zu 100% mit Gottes Geboten in Übereinstimmung war. Er lebte das Leben von Person A, das du eigentlich Gott schuldig bist. Und auf der anderen Seite ist jeder von uns zunächst einmal Person B. Auch wenn du vielleicht geringfügig besser bist als andere Menschen, wenn du dich so vergleichst. Wir sind nicht annähernd vollkommen, so wie Gott es von uns fordert. Wir lieben und wir leben das Mittelmaß. Gott hasst es. Wir sind nicht Person A und deswegen sind wir zwangsläufig Person B. Denn es gibt nur zwei Wege, wenn wir gerne den dritten hätten. Aus uns selbst heraus haben wir keine Chance, diesem Maßstab gerecht zu werden. Und da sind wir mit Abraham, mit Mose, mit David und vielen anderen in der Bibel in guter Gesellschaft. Und das ist einer der Gründe, warum Jesus so unglaublich nötig war. Jesus ist die Person A schlechthin. Er, Gott selbst, wurde Mensch. Und wie alle Menschen wurde er unter das Gesetz getan. Das heißt, er war verpflichtet, die Gebote Gottes zu halten. Und wie wir dann im Neuen Testament lernen, hat er das als einziger Mensch jemals vollkommen getan. Vereinfacht gesprochen, er ist Person A. Du und ich, wir sind Person B. Aber jetzt kommt die entscheidende Wahrheit, die gute Nachricht der Bibel. Wenn du an Jesus Christus glaubst, schaut dich Gott jetzt durch die Brille Jesus an. Also bist du durch den Glauben dann auch Person A, obwohl du sehr oft so lebst wie Person B. Anstatt dich mit deiner Sünde zu leben, sieht an deiner Stelle Jesus, die perfekte Person A. Ja, das ist das Evangelium in Kurzform. Der sündlose Jesus stirbt für sündige Menschen. Alle, die an ihn glauben, denen vergibt er die Sünden und sieht sie so an, als hätten sie ein Leben gelebt, das Jesus gelebt hat. Deswegen brauchen wir Jesus als die Brille, durch die wir diesen Psalm lesen. Deswegen brauchen wir übrigens Jesus als die Brille für jeden Psalm, den wir lesen. Und diese gute Nachricht der Bibel ist die beste Nachricht überhaupt. Warum? Eine Antwort auf die Frage ist, sie bewahrt dich vor Verzweiflung. Man kann ja diesen Psalm auch so lesen, dass man versteht, okay, da gibt es Person A, die ist so, dann gibt es Person B, die ist so. Ja, ziemlich klar, um wirklich das wahre Glück zu finden, muss ich eben leben wie Person A. Und dann strengt man sich an und man versucht alles. Ja, in der Bibel die bekannteste Gruppe, die das so versucht haben, das waren die Pharisäer. Ja, auch sehr viele der großen Weltreligionen funktionieren so, über diese Anstrengung. Aber wenn man dann mal bei so einem Menschen, der das wirklich versucht, hinter die Kulissen schaut, dann sieht man, dass es zur Verzweiflung führt. Ja, jeder Mensch, der das mal versucht hat, der merkt, ich schaffe es nicht zu 100%. Der bekannteste Mensch der Weltgeschichte, der das versucht hat und daran krachend gescheitert ist, ist vermutlich Martin Luther. Ich schaffe es nicht. Ich probiere alles und ich schaffe es trotzdem nicht. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die eine ist, entweder ich verzweifle jetzt. Oder die zweite ist, ich verändere die Spielregeln. Ja, man verändert die Spielregeln so, dass man es immer noch gerade so eben schafft. Ja, es gibt dann viele Menschen, die senken diese Messlatte der Perfektion, die senken sie immer weiter ab. Und zwar so weit, dass ich gerade noch so drüber springen kann. Ja, und Menschen, die das versuchen, die wirken oft sehr fromm, christlich, religiös nach außen. Aber oft sind es gerade die Menschen, die hintenrum dann ganz anders handeln. Denn im Grunde sind auch sie verzweifelt. Sie merken, sie sind nicht Person A und doch versuchen sie irgendwie den Schein aufrechtzuhalten. Aber wenn du Stellen wie Psalm 1 durch die Brille Jesus liest, dann brauchst du das nicht. Du weißt, alleine schaffe ich es nicht, die Messlatte zu überspringen. Du weißt, aus eigener Kraft werde ich niemals Person A werden. Aber du weißt auch, Jesus ist für mich den Weg zu wahrem Glück gegangen. Er ist der Wegbereiter des Glücks. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt über ihn, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Sein perfektes Leben wird dir angerechnet, wenn du an ihn glaubst. Jesus ist Person A. Es geht um ihn. Aber es geht nicht nur um ihn, sondern es geht dann auch um dich. Wie meine ich das? Es gibt ja Menschen, die hören das. Sie hören das, was ich gerade erklärt habe von Jesus. Und sie sind begeistert. Jesus ist für mich Person A geworden, super. Dann kann ich ja jetzt wirklich aufatmen. Dann gibt es ja keinen Grund zur Verzweiflung mehr. Soweit so richtig. Aber sie bleiben nicht beim Aufatmen stehen. Sondern sie sagen sich auch, naja, dann kann ich ja jetzt weiter so leben wie bisher. Kann ich ja meine Hände in den Schoß legen und immer wenn mir danach ist, wie Person B leben. Etwas salopp gesagt könnte man sagen, diese Leute glauben, ich habe hier mein Ticket in den Himmel sicher. Aber weißt du was? Jesus ist nicht für dich Person A geworden, damit du entspannt wie Person B lebst. Jesus ist für dich den Weg zu wahrem Glück nicht gegangen, damit du von ihm weg ins Unglück rennst. Schauen wir uns an, wie es mit John Newton weitergegangen ist. Ja, wir haben ja gehört, er war auf der Suche nach wahrem Glück in Gefangenschaft geraten. Dann hatte ihn sein Vater rausgepaukt durch seine Beziehungen und er war dann auf einem Schiff zurück nach England. Und auf dem Weg zurück nach England geriet er in einen schweren Sturm. Jederzeit bestand die Gefahr, dieses Schiff kann auseinanderbrechen. John Newton hatte Todesangst und plötzlich erinnerte er sich an Gott. Ja, an den Gott, von dem ihm immer wieder seine Mutter erzählt hatte. Sie war früh gestorben und Newton hatte seitdem den Gott seiner Kindheit erfolgreich ausgeblendet. Aber mitten in diesem Sturm erinnerte er sich. Und er wandte sich von all den Orten, wo er das wahre Glück gesucht hatte, vergeblich, hin zu Gott. John Newton war aus der Sklaverei befreit worden. Er hatte den Sturm dann auch überlebt und Jesus gefunden. Er war in England angekommen, jetzt kein Sklave mehr. Ende gut, alles gut. Wirklich? Zurück in England stieg der ehemalige Sklave selbst voll ins Sklavengeschäft ein. Er führte mehrere Schiffstouren durch, die Schwarzafrikaner nach Amerika brachten. Die Menschen wurden in elenden Bedingungen in den Schiffsbauch eingepfercht. Je mehr Menschen in so einen Schiffsbauch reingingen, desto mehr Geld konnte man damit verdienen. Tausende von Schwarzafrikanern starben entweder im Schiff oder nachher bei der harten Arbeit. Und ohne mit der Wimper zu zucken, profitierte Newton von der Sklaverei. Und vor allem finanziell lohnte sich das Ganze für ihn so richtig. John Newton hatte auf diesem Schiff Jesus kennengelernt, den Jesus, der ihm den Weg bereitet hatte. Den Jesus, der für ihn das Leben von Person A lebte. Und doch lebte Newton wie Person B. Er quälte Menschen und verdiente sich auf ihrem Rücken eine goldene Nase. Jesus ist nicht deine Lebensversicherung, an die du nie denkst, aber die dir irgendwie die Sorgen wegnimmt. Jesus ist nicht nur dein Erlöser und dein Wegbereiter. Wenn du an ihn glaubst, dann ist er auch der König deines Lebens. Das bedeutet, er hat nun Anspruch auf dein Leben. Er hat den Anspruch zu bestimmen, wie dein Leben jetzt konkret aussieht. Als leidender König ist Jesus stellvertretend den Weg für dich gegangen und hat dir den Weg bereitet. Aber jetzt als herrschender König möchte er dein Leben regieren, damit du nicht so bleibst, wie du bist. Und hinter ihm her ins wahre Glück gehst. Und das ist mein dritter Punkt, dein Weg zu wahrem Glück. Ja, es ist im Galaterbrief, wo Paulus uns vielleicht nirgends, so deutlich wie nirgends sonst, erklärt, dass wir nicht durch das Halten von Geboten mit Gott ins Reine kommen können. Das Evangelium befreit uns davon, uns selbst irgendwie gut machen zu müssen. Aber Paulus geht im Galaterbrief am Ende dann auch einen Schritt weiter. Er schreibt in Galater 5, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ihr seid zur Freiheit berufen. Ja, das ist das Evangelium. Wir sind frei von der Sünde und wir sind frei von dem Druck, und selbst erlösen zu müssen. Selbst Person A werden zu müssen. Und das befreit. Aber Paulus schreibt weiter, nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. In anderen Worten, macht eure Erlösung aus Gnade nicht zu einem Vorwand, jetzt zu sündigen oder zu leben, wie ihr wollt, sondern strebt nach der Liebe zu Gott und zueinander. Und das bringt uns jetzt tatsächlich zum dritten Weg. Und es gibt ihn dann in einem Sinn doch. Aber dieser dritte Weg ist nicht einfach zwischen den beiden Wegen, so Mittelmaß. Es ist der Weg, dass Jesus für dich Person A geworden ist und du jetzt frei davon bist, Person A werden zu müssen. Der Weg, der aber gleichzeitig bedeutet, dass du hinter dem Wegbereiter her auf dem Weg von Person A unterwegs bist. Christen sind nicht Menschen, die sich selber besser machen, aber sie sind Menschen, die der Heilige Geist durch das Evangelium verändert. Es sind Menschen, die in der Kraft von Jesus, hinter Jesus her, auf dem Weg zum Glück sind. Und diesen Weg zeigt uns Psalm 1. Das bedeutet auch, Psalm 1 beschreibt dich zwar nicht komplett, aber wenn du Christ bist, dann beschreibt Psalm 1 den Weg. Den Weg, auf dem du in der Kraft des Geistes unterwegs bist. Wisst ihr, und für diesen Weg steht auch die Taufe, die wir heute wieder gesehen haben. Ja, einerseits zeigt sie dir und besiegelt sie dir, dass Jesus alles getan hat für dich. Er hat dich befreit, er ist für dich Person A geworden, er hat für deine Sünden bezahlt. Und auf der anderen Seite ruft sie dich dazu auf, Gott mit deinem ganzen Leben auch wirklich gehorsam zu sein. Und diesen Weg wollen wir uns jetzt anschauen. Und drei Fragen betrachten dazu. Erstens, wie sieht dein Weg praktisch aus? Zweitens, was begegnet dir auf dem Weg? Und drittens, was erwartet dich am Ende des Weges? Denn diese drei Fragen beantwortet uns der Psalm. Erstens, wie sieht der Weg praktisch aus? Wir lesen hier in Vers 1 vier Dinge über diesen Weg. Zunächst drei negative. Da heißt es, jemand, der auf diesem Weg unterwegs ist, ist nicht Teil einer Gemeinschaft der Gottlosen. Noch tritt er auf den Weg der Sünder, noch sitzt er dort, wo die Spötter sitzen. Es ist häufig in dem Psalm so, dass manchmal durch zwei oder drei verschiedene Wörter oder Aussagen im Grunde dasselbe gesagt wird. Auch im Hebräischen werden hier für die Feinde Gottes, also für Person B, drei verschiedene Wörter verwendet. Im Deutschen wiedergegeben mit Gottlose, Sünder und Spötter. Und all diese drei Wörter bezeichnen und beschreiben Menschen, die gegen Gott ausgerichtet sind, also Person B. Wie sieht dein Weg jetzt also praktisch aus? Der Psalm sagt uns in Vers 1, unser praktischer Weg macht einen weiten Bogen um Denkweisen, Verhaltensweisen und Gruppen, die gegen Gott eingestellt sind. Ja, gerade das Letzte wird hier besonders betont. Gemeinschaft mit Menschen, die Gott nicht kennen, ist gefährlich. Warum? Weil unser Denken und unser Handeln automatisch von den Menschen geprägt wird, mit denen wir viel Zeit verbringen. Ja, das passiert wirklich fast automatisch. Nicht umsonst sagt ein bekanntes Sprichwort, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Jetzt denkst du dir vielleicht, Moment mal. Erstens geht das ja gar nicht, dass ich nur Zeit mit Menschen verbringe, die Gott nicht kennen. Und zweitens soll ich das doch auch gar nicht. Die Bibel sagt doch eindeutig, dass ich Salz und Licht in dieser Welt sein soll. Und zu beiden Einwänden sage ich, stimmt. Du kannst gar nicht nur Zeit mit Christen verbringen und das sollst du auch gar nicht. Und trotzdem ist die Frage, wo ist dein Zuhause? Ja, Salz und Licht kannst du in dieser Welt nur sein, wenn du deine salzige Würze und deine leuchtende Helligkeit immer wieder auflädst. Oder anders gesagt, wenn du weißt, wo du wirklich hingehörst. Wenn dir klar ist, die Gemeinde, die Gemeinschaft mit anderen Christen, das ist mein Zuhause. Und dort aufgeladen leuchte ich dann auf der Arbeit, in der Schule, im Verein oder wo auch immer ich bin. Dann ist es genauso, wie Gott sich das denkt. Aber die Frage ist, wo ist dein Zuhause? Ja, interessanterweise kann man das Sitzen in Vers 1 auch mit Wohnen übersetzen. Ja, wo verbringst du viel Zeit? Wo wird dein Denken geprägt? In welcher Gemeinschaft wohnst du? Weil Gott ganz genau weiß, dass die Gemeinschaft, in der du wohnst, dich prägt. Deswegen hat er die Gemeinde geschaffen. Ja, das ist nicht der einzige Grund, warum er die Gemeinde geschaffen hat, aber ein ganz wichtiger. Gott möchte, dass wir viel Zeit mit anderen Christen verbringen, weil dort Menschen sind, die das Ziel haben, so zu denken und zu handeln, wie es Gott gefällt. Oder anders formuliert, in der Gemeinde sind Menschen, die gemeinsam auf dem Weg sind, immer mehr von Gott in Person A verwandelt zu werden. Ja, und das wird dich prägen, das wird dich unterstützen, auch immer mehr so zu werden, wie Gott es möchte. Das wird dich füllen mit Gottes ewigen Wahrheiten. Neben den drei Beschreibungen, wie Person A jetzt eben nicht sein soll, finden wir die positive Beschreibung in Vers 2. Wie sollen wir leben? So, dass wir unsere Lust haben am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht. Ja, der Weg zu wahrem Glück, der richtet sich aus am Gesetz Gottes. Man muss dieses Wort Gesetz hier gar nicht auf die Gebote Gottes beschränken. Ich denke, alle Prinzipien und Maßstäbe, die uns das Wort Gottes sagt, sind damit gemeint. Und sie sollen etwas sein, was unser ganzes Leben prägt, Tag und Nacht. Das bedeutet jetzt nicht, und ich denke, das ist euch auch klar, dass wir mit allem anderen aufhören sollen und nur noch Bibel lesen sollen. Sondern es bedeutet, dass alles, was wir tun, von diesem Wort und von unserer Beziehung zu Jesus geprägt ist. Ja, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Mittagessen. Ja, Gott verlangt jetzt nicht von uns, dass wir da sitzen und während wir essen nebenbei die Bibel aufgeschlagen haben und dabei lesen. Aber er freut sich darüber, wenn wir vorher für dieses Essen danken und uns ganz neu bewusst machen, ich habe mir das jetzt nicht selber verdient und ich habe es auch nicht selbst aus der Erde gezogen, sondern es sind Dinge, die Gott mir geschenkt hat und ich möchte ihm jetzt dafür danken. Oder wenn du dann isst und das Essen ist so richtig gut und du dann einfach mal dran denkst, okay, wenn dieses Essen, dieses Geschöpf sozusagen, dieses geschaffene Essen, wenn das schon so lecker ist, wie gut und schön muss dann der sein, der es geschaffen hat? Und so prägt uns dann unsere Sicht, unsere Perspektive auf Gott in unserem ganzen Leben, Tag und Nacht. Weg A richtet sich aus nach den Maßstäben Gottes. Und das ganz besonders in der Gemeinschaft mit Menschen, die dasselbe Ziel haben. Und da bist du auf diesem Weg unterwegs. Und die nächste Frage ist, was begegnet dir jetzt auf dem Weg? Und die Antwort, die uns dieser Psalm gibt, ist, du bringst Frucht auf diesem Weg. Vers 3. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Jemand, der so lebt, der bringt Frucht. Ja, und das Bild, was wir hier in Vers 3 lesen, das können wir vielleicht nicht so gut nachvollziehen, weil bei uns wachsen ja Bäume eigentlich überall. Ja, bei uns zum Beispiel auf der Terrasse, sogar zwischen den Terrassensteinen. In Israel und in anderen heißen Ländern wachsen Bäume nicht überall, sondern da wachsen sie nur, wenn sie nahe bei einer Wasserquelle sind. Sie brauchen für ihre Wurzeln eine Wasserquelle. Ja, und wie so ein Baum, der eben nicht in der Wüste steht und kein Wasser hat und deswegen verdorrt, sondern der an einer Wasserquelle steht, so ist ein Mensch, der so lebt, wie Verse 1 und 2 es beschreiben. Er bringt Frucht. Ihr habt das Neue Testament, kennt ihr diesen Begriff der Frucht. In Galater 5 spricht Paulus von den Früchten des Geistes. Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Durch deine Beziehung zu dem Wegbereiter Jesus bist du verwurzelt in der Quelle lebendigen Wassers. Ja, es ist keine Frucht, die du dann aus dir selbst bringst. In dir selbst ist nämlich noch ganz schön viel Person B drin, das haben wir gesehen. Aber durch die Verwurzelung in Gott bringst du Frucht. Und auch hier wird wieder dieser Kontrast sehr deutlich. Der Kontrast zu Person B, Vers 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Ja, der Psalmist bleibt im Bild der Landwirtschaft. Spreu, das ist der wertlose Teil beim Korn, beim Getreide. In der damaligen Zeit hat man so lange auf das Korn eingeschlagen, bis sich diese wertlosen Teile vom eigentlichen Korn getrennt haben. Und dann war der große Vorteil, dass diese wertlosen Teile, dieses Spreu, die waren so leicht, dass der Wind sie einfach weggeweht hat. Spreu ist wertlos und vergänglich. Ja, selbst heute in unserer Kultur sagen wir, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir meinen, da trennt sich das, was irgendwie total vergänglich und wertlos ist, von dem, was wirklich zählt. Spreu im Wind ist das Gegenteil von einem fest verwurzelten Baum am Wasser. Spreu ist unbeständig. Und so geht es dann auch weiter in Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Am Ende von Vers 6 lesen wir, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ja, das ist der Weg, von dem dich Jesus befreit hat. Als Christ bringst du jetzt auf dem Weg, verwurzelt in Gott, bringst du Frucht. Und am Ende erwartet dich dann etwas Wunderschönes. Das ist die dritte Frage, was erwartet dich am Ende des Weges? Und das finden wir in Vers 6 am Anfang, denn der Herr kennt den Weg des Gerechten. Kennen meint hier nicht in erster Linie, dass Gott Bescheid weiß. Das wäre ja nichts Besonderes, denn Gott weiß ja alles. Gott weiß, auf welchem Weg du unterwegs bist. Kennen heißt hier so viel wie anerkennen oder zustimmen oder gut finden. Es wird vor allem daran deutlich, wenn wir wieder den Kontrast in Vers 6 sehen. Ja, da lesen wir, Gott kennt deinen Weg, aber der Weg von Person B führt ins Verderben. Ja, daraus können wir schließen, dein Weg ist das Gegenteil von einem Weg, der ins Verderben führt. Also, dein Weg führt ins wahre, ins ewige Glück. Dieser Weg führt dahin, wohin du wirklich hin willst. Der führt dahin, wonach du dich wirklich sehnst. Es wird nicht nur so sein, dass du dann von Gott mit Glück beschenkt wirst. Das ist noch viel besser. Du wirst mit Gott selbst Gemeinschaft haben. Du wirst mit der Quelle des wirklichen Glücks selbst Gemeinschaft haben, denn Gott ist der, der das wahre Glück personifiziert. Und wir lernen hier in Vers 6, dass Gott deinen Weg sieht und er freut sich darüber. Weil er weiß, auf diesem Weg wirst du am Ende bei ihm ankommen. Und deswegen sind wir glücklich zu preisen. Deswegen bist du beneidenswert, wenn du auf diesem Weg unterwegs bist. John Newton hatte Jesus, die Person A, schlechthin kennengelernt. Aber er arbeitete jetzt als Sklavenhändler. Er machte ein kleines Vermögen. Aber ein paar Jahre später merkte er, dass sein Glaube irgendwie nicht zu seinem Leben passte. Dass er sich zwar als Kind Gottes bekannte und dass er deswegen jetzt nicht mehr wie Person B leben konnte. Deswegen hängte er eines Tages seinen Beruf als Sklavenhändler an den Nagel und wurde Pastor in der Kirche von England. Aber nicht nur das, er wurde auch zu einem erbitterten Gegner des Sklavenhandels und das als ehemaliger Sklave und Sklavenhändler. Ja, gemeinsam mit dem Politiker William Wilberforce, der schon sein Kindheitsfreund war, gelang es ihm kurz vor seinem Tod im Jahr 1807 ein Verbot des Sklavenhandels im gesamten britischen Weltreich durchzusetzen. Das umfasste zur damaligen Zeit ein Viertel der Welt. Er hatte begriffen, als Kind des Wegbereiters kann ich nicht auf dem Weg in die andere Richtung unterwegs sein. Das geht nicht. Und ganz am Ende seines Lebens blickte dann Newton auf sein Leben zurück und er zog Bilanz. Und er sagte von sich selbst, ich bin nicht der Mann, der ich sein will. Ich bin nicht der Mann, der ich sein sollte. Ich bin auch noch nicht der Mann, der ich eines Tages sein werde. Aber durch Gottes Gnade bin ich auch nicht mehr der Mann, der ich einmal war. Amen.